Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Aber bevor ich dir jetzt verrate, worum es heute geht und was für einen besonderen Gast ich heute im Podcast habe, möchte ich dich ganz, ganz kurz daran erinnern, vielleicht hast du es noch gar nicht mitbekommen, nur noch bis morgen, also bis Freitag, den 6.5. kannst du den Heilpraktiker-Anwärter-Leitfaden, also den HPA-Leitfaden von uns vorbestellen. Das ist ein Leitfaden, der dich die Ausbildung begleitet, wo wir jetzt viele, viele Wochen dran gesessen haben. Alle Infos verlinke ich dir einfach unten in den Shownotes. Du kannst dazu auch sehr, sehr gerne nochmal eine Mail schreiben oder mir auch direkt bei Instagram. Okay, also, worum geht es heute in dieser Folge? Ich habe heute einen besonderen Gast und zwar ist Wolfgang Rühle bei mir zu Gast. Wolfgang ist seit 1993 Kraniosakraltherapeut, also er ist auch Heilpraktiker in eigener Praxis in Berlin und bildet eben KraniosakraltherapeutInnen aus. Und ich habe Wolfgang 2017 kennengelernt, denn ich habe dort angefangen, meine Ausbildung bei ihm zu machen und bin seither jedes Jahr auch für Studiengruppen, für weitere Fortbildung immer regelmäßig bei ihm in der Praxis. Und wir sprechen heute gemeinsam über die Kraniosakraltherapie, beziehungsweise habe ich mir gedacht, warum sollte ich diese Podcast-Folge alleine machen? Mache ich das doch mit dem Mann, der mir die Leidenschaft zur Kraniosakraltherapie überhaupt erst nahegebracht hat. Deswegen ist Wolfgang heute hier zu Gast und wird von mir zur Kraniosakraltherapie interviewt. Wenn dich das also interessiert, dann bleib unbedingt dran. Wolfgang ist echt eine coole Socke, also bleib wirklich dran und bis gleich. Ich bin Elli von Natürlich Elli und du hörst meinen Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. So, und jetzt sitzen wir hier. Hallo Wolfgang.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Magst du dich erstmal vorstellen?
Ja, ich bin Wolfgang Rühle und ich habe vor ungefähr 30 Jahren die kraniosakrale Therapie entdeckt für mich.
Wie bist du damals darauf gekommen?
Ich war damals mit meinem Studium fertig. Ich habe Germanistik und Politikwissenschaft studiert, also was ganz anderes. Und war so auf einer Suche, was ich jetzt eigentlich machen könnte. Und da bot mir jemand an, in einen spirituellen Ferienclub auf Korfu einzusteigen.
Okay.
Und hat mich da eingeladen, dass ich da mal mich umgucke. Und war mir sofort klar, das ist nichts für mich. Das wäre mehr so eine organisatorische Arbeit gewesen. Und in diesem Ferienclub, da waren immer irgendwelche Therapeuten und da hat jemand kraniosakrale Behandlungen angeboten.
Ach so.
Und dann dachte ich, ach, das klingt interessant, habe keine Ahnung, was es ist, lasse ich mich mal behandeln. Und ja, dann habe ich mich behandeln lassen. Und das war ein total irres Erlebnis, weil ja, dann nach der ersten Sitzung war mir klar, das will ich auch machen.
Ja, ich glaube, so geht es ganz vielen, auch wenn man noch keine Sitzung hatte, kann man sich das schwer vorstellen, wenn wir so darüber gleich sprechen, aber wenn man dann mal bei einem Therapeuten oder bei einer Therapeutin war und das selbst erfährt oder dann auch selbst, ne, ich habe das bei dir auch gelernt, wenn man selbst lernt und dann behandelt, dann merkt man erst, was das für ein Riesenfeld ist, was man alles bewirken kann. Ja, und du hast deine eigene Praxis in Berlin.
Ja.
Genau, seit wie vielen Jahren jetzt schon?
Ja, also so seit 28 Jahren ungefähr.
Und wie lange bildest du schon aus?
So seit 24, 25. Ich habe so noch 3-4 Jahren, ich war damals, ich habe erstmal die Ausbildung gemacht in Kraniosakraltherapie und dann bin ich an eine Heilpraktikerschule gegangen und da habe ich mich mit der Schulleiterin sehr gut verstanden und damals kannte denn das Wort Kraniosakral kannte
das
noch
war
keiner.
Noch, ja.
Und die hat mir einfach die Möglichkeit geboten, da mal so einen Schnuppertag zu machen. Und dann habe ich den wiederholt und für die Interessenten aus den beiden Tagen habe ich dann ein Wochenendseminar angeboten. Und das hat sich dann so im Laufe der Jahre
so
entwickelt, dass ich jetzt so einfach ein Programm von 50, 60 Ausbildungstagen habe.
Ja, genau. So ein Jahrestraining und danach immer noch weitere
Kurse, wie man
genau machen kann. Genau, genau. Okay, du hast gerade schon angesprochen, damals kannte das noch Niemand. Wie hat sich denn oder wie ist Kraniosakral überhaupt entstanden? Was ist das eigentlich?
Na, ursprünglich ist die kraniosakrale Arbeit ein Teilbereich der Osteopathie. Mhm. Man spricht so immer bei der Osteopathie von drei Säulen, die sogenannte parietale Arbeit, Arbeit mit Gelenken, die viszerale Arbeit, Arbeit mit inneren Organen und die kraniosakrale Arbeit, die mit dem Zentralnervensystem, dem Liquor und den Hirnhäuten arbeitet.
Genau, das ist so die Grundessenz. Aber trotzdem arbeitet man ja auch zum Beispiel in der Kraniotherapie trotzdem mal mit Faszien oder viszeral.
Ja, das ist eine etwas komplexe, schwierige Geschichte,
ja.
Weil, wie gesagt, ursprünglich war die Kraniosakralarbeit einfach ein Teilbereich der Osteopathie und zwar ein Teilbereich, der eher im Hintergrund war. Im Vordergrund der Osteopathie stand eigentlich immer so die ganzheitliche Behandlung des Bewegungsapparats, was unter anderem damit zu tun hat, vor allem in Deutschland, dass die meisten Osteopathen auch Physiotherapeuten sind.
Ja,
und deshalb wird Osteopathie oft wahrgenommen als ganzheitliche Therapie des Bewegungsapparats.
Ja.
Aber die Grundidee der Osteopathie ist eine viel größere, nämlich ohne Medikamente eigentlich alle Krankheiten behandeln zu können. Und das war so in den 80er Jahren, da hat ein Osteopath namens Abletscher, der war der Erste, der gesagt hat, diese kraniosakrale Sache, die ist eigentlich zu wertvoll, als dass man sie nur im Rahmen von so einer langjährigen Osteopathieausbildung vermitteln kann.
Ja.
Und der hat dann einfach entschlossen, dass er Chiropraktiker, Masseure und sonstige Interessierte in Kranio unterrichtet. Und das war sozusagen die Initialzündung, dass sich diese kraniosakrale Szene, sage ich mal, einfach entwickelt hat in einer gewissen Parallelität zur Osteopathie.
Ganz genau, weil Kraniosakraltherapeuten sind ja nicht gleich Osteopathen, das ist vielen gar nicht so bewusst.
Nee, das ist, das sind ja auch mehrere Irritationen drin.
Total. Das ist ein Teilgebiet, den man aber auch separat...
Das Teilgebiet hat in der Entwicklungsdynamik der letzten 10, 20 Jahre eine Eigenständigkeit gekriegt. Das heißt, was Leute wie ich machen, die behandeln ja nicht nur das Zentralnervensystem und die Hirnhäute und die Schädelknochen, sondern wir haben das Hauptunterscheidungsmerkmal ist im Grunde, dass wir in eine Tiefenentspannung, in eine Tiefentrance reinarbeiten. Das heißt, rein formal ist der Unterschied zu einer osteopathischen Behandlung, zu einer standardmäßigen, dass die Osteopathen einfach eine Manipulation an die andere setzen, um den gesamten Apparat, das System, den Körper in einen Ausgleich zu bringen und in eine Balance. Und dazu wechseln die ganz oft die Positionen, ne? Mal im Sitzen, mal im Liegen, Rücken, Seitenlage und so weiter. Während bei uns in 90% der Behandlung liegen die Patienten
auf dem
Rücken,
ja,
und bewegen sich da nicht und werden eigentlich meist auch immer körperloser in ihrer Innenwahrnehmung. Das ist so formal der Unterschied. Und inhaltlich hat es sich so entwickelt, dass ich als Ausbilder und einige meiner Kollegen, dass wir sozusagen die anderen Elemente der Osteopathie, nämlich mit Gelenken zu arbeiten, mit inneren Organen zu arbeiten, quasi wieder reingenommen, sozusagen assimiliert haben in unsere Art der Kranioarbeit, nämlich vor allem mit sanften Berührungen und auch über Kontakt und Wahrnehmung zu arbeiten. Eben nicht nur eine Manipulation an die andere zu setzen, sondern sozusagen das lässt sich ein bisschen schwer vorstellen, aber eine Heilimpulse zu setzen über Kontakt, über ein inneres Sehen, über ein Wahrnehmen, wo Blockaden sind, wo was nicht gut durchlässig ist und damit zu arbeiten.
Und es ist vielen auch gar nicht klar, dieser Kontakt, der muss auch nicht von Haut auf Haut stattfinden, ne? Weil viele denken, oh, da muss ich mich auch ausziehen vielleicht und mich, wie beim Physiotherapeuten, so stellen sich das viele vor, aber so ist es ja gar nicht.
Nee, das Spannende ist, wir haben von Anfang an sozusagen auch mit angezogenen Menschen gearbeitet.
Genau.
Wir brauchen, für uns ist einfach so eine Schicht T-Shirt oder Hose überhaupt kein Hindernis, sondern wir haben einfach gelernt, da durchzuspüren. Das ist auch ein großer Streitpunkt, weil Alle Physiotherapeuten und viele Osteopathen der Meinung sind, man kann nur sinnvoll arbeiten, wenn man Haut anfasst.
Ja.
Und das ist in unserem Konzept anders.
Genau. Es kommt ja auch immer darauf an, wie man arbeiten möchte. Ne? Das ist ja dann auch der Unterschied wahrscheinlich.
Ja, es ist natürlich jetzt immer so, muss immer aufpassen, wenn ich beschreibe, so Osteopathen arbeiten so.
Nein, die können ja... Die können
so.
Ja.
Das Interessante ist, dass es natürlich Kraniotherapeuten gibt, die eher wie Osteopathen arbeiten.
Genau.
Und Osteopathen, die eher wie Kraniotherapeuten arbeiten.
Genau. Beziehungsweise dann auch Osteopathen, die einfach diese Säule sehr dominant auch in ihren Therapien dann nutzen. Ne? Genau, weil du hast gerade gesagt, wir arbeiten, also generell denkt man immer an das zentrale Nervensystem. Warum? Was versucht man denn überhaupt, also der Grundgedanke, was versucht man zu spüren in der Kraniosakralarbeit?
Oh, das ist eine spannende Frage. Was versucht man zu spüren? Im Grunde genommen versucht man, das zu spüren, was sich zeigt.
Genau.
Das, was sozusagen in meine Wahrnehmung kommt. Und dann werden quasi in der Art, wie wir arbeiten, Diagnose und Therapie in eins.
In eins, ja.
Das heißt, ich fange an zu arbeiten, spüre, gehe in Kontakt, nehme wahr, wenn ich jemand anfasse, kann ich nur was Lokales spüren?
Ja.
Oder kann ich über diese Berührung auch schon Kontakt zum Gesamtsystem machen? So sowas, was man Energiekörper nennen könnte. Wir sprechen da eher von einem fluidalen Körper, von einem Flüssigkeitskörper.
Ja.
Das ist ein bisschen ein anderes Modell, aber hat sehr viel Ähnlichkeit. Und sozusagen, es geht immer darum, was zeigt sich mir und wie reagiere ich darauf, um sozusagen jemand in einen besseren Zustand zu bringen?
Mhm.
Und da gibt es zum Beispiel verschiedene ganz einfache Dinge, nämlich am Ende einer Sitzung sollte sich mir, egal wo ich anfasse, das sozusagen der ganze Organismus zeigen. Es sollte eine gute Balance zwischen rechter und linker Körperhälfte da sein. Und vor allem eine gute Kommunikationsbeziehung zwischen Becken, Kopf über das Herz.
Ganz genau. Hier spielt ja auch die Dura Mater eine ganz wichtige Rolle.
Die Dura Mater steht, die Dura Mater, die harte Mutter, heißt es übersetzt, ist die harte Hirnhaut, die hat was Schlauchartiges.
Mhm.
Die kleidet quasi den knöchernen Schädel von innen aus, zieht dann durch den Wirbelkanal bis ins Kreuzbein rein.
Mhm.
Und was wir dadurch machen können über diese Arbeit mit der Dura Mater ist quasi sowas wie eine Wirbelsäulenarbeit von innen her.
Genau.
Wenn wir müssen uns durchdenken. Wir
können ja nicht alles anfassen.
Man kann die Dura Mater nicht anfassen. So die Hautschichten und die Faszien, die kann man relativ gut anfassen und die Muskeln.
Ja.
Zu Dura müssen wir innerlich Kontakt aufnehmen.
Ja.
Ich kann einfach nur sagen, es funktioniert.
Ja.
Und wenn... Du weißt es ja auch, dass es funktioniert, ne? Das hast du schon oft genug erlebt. Wenn die Dura ihre Spannung löst innerhalb des Wirbelkanals, dann funktioniert das Nervensystem besser, dann funktioniert die Durchblutung besser, dann funktioniert der energetische Kontakt besser zwischen Kopf und Becken.
Mhm.
Und das ist das gleiche Prinzip in der Osteopathie, wenn sozusagen der Kanal frei ist, dann ist eigentlich meistens alles in Ordnung.
Und es heißt ja Kraniosakral und man liest dann immer, also viele haben ja auch geschrieben, ich habe mich jetzt versucht zu informieren, aber ich verstehe nicht wirklich, was ist dieser Kraniosakralrhythmus?
Also erstmal Kraniosakral, Kranium heißt Schädel und Sakrum heißt Kreuzbein. Und eigentlich ist Kraniosakral eigentlich nur eine Ortsbezeichnung über das Ausbreitungsgebiet von Hirnhäuten, Liquor und zentralem Nervensystem, also Gehirn und Rückenmark. Und dieser sogenannte mysteriöse kraniosakrale Rhythmus, der immer noch sehr umstritten ist, also er ist sehr schwer sozusagen intersubjektiv zu erfassen. Das liegt unter anderem daran, weil er sehr verschiedene Frequenzen haben kann. Und wenn jetzt nacheinander verschiedene Menschen an jemanden versuchen, den Rhythmus zu spüren, dann werden die späteren meistens einen eher langsamen Rhythmus spüren, weil wir in unserer sozusagen achtsamen, behutsamen Art der Berührung immer schon therapeutische Impulse setzen,
genau,
und der Rhythmus sich dann verändert. Man spricht auch von primärer Respiration, also sagen, der Grundatem ist eine Idee erstmal, die abgeleitet ist vom Lungenatmen, von unserer normalen Atmung.
Ja.
Die Vorstellung, dass es eine Atmung unseres ganzen Seins, unseres Organismus gibt, die noch auf einer tieferen Ebene stattfindet als das Luftholen, als das Luftatmen.
Ja.
Ein Unterschied ist zum Beispiel das Luftatmen, wenn ich einen 100-Meter-Lauf mache, dann hat es eine Frequenz, verändert sich dann von 15 auf 50.
Ja.
Der Kraniorhythmus spricht auf sowas nicht wirklich an.
Mhm.
Man muss sich den Kraniorhythmus so vorstellen als eine, im Grunde eine Ganzkörperatmung, wo in der Einatmungsphase sozusagen das System, der Körper sich ausdehnt, sozusagen die Beine sanft nach außen rotieren, an den Schultern eine Öffnung stattfindet und der Druck im Kopf sich erhöht. Und in der Ausatmungsphase geht es dann quasi in eine Einfaltung. Da gehen die Schultern nach innen, die Hüftgelenke und die Füße nach innen und der Kopf wird wieder schmaler.
Genau, ich habe am Anfang immer gedacht, gerade am Anfang der Ausbildung, als wir gestartet haben, dass ich habe mich immer so geärgert, weil ich nicht genau wusste, ist es jetzt eine Pulsation, ist es jetzt ein Herzschlag?
Sagen wir mal so, die Differenz zum Herzschlag, die ist relativ leicht festzustellen, weil es gibt in diesem Kraniosakralrhythmus, es gibt da mehrere Ebenen.
Mhm.
Es gibt einen relativ oberflächlichen, schnellen, der hat so eine Frequenz von 8 bis 12 Mal. Und dann gibt es einen, der hat so eine Frequenz von 2 bis 3 Mal pro Minute.
Mhm.
Und dann gibt es letztlich einen Zustand, wo eine rhythmische Bewegung fast eine Minute lang ist. In den kommt man nur rein, wenn man wirklich sich nicht mehr auf derselben Ebene wie der eigene Körper befindet.
Ja.
Das ist dann eine sehr tiefe und kraftvolle Erfahrung.
Mhm.
Aber spannend ist dieser kraniosakrale Impuls, der so 8 bis 12 Mal pro Minute ist, weil wenn man in eine Entspannung geht, wird der oft recht harmonisch synchron mit der Lungenatmung.
Mhm.
Und wenn man dann tiefer kommt, das ist ein ganz spannendes Gebiet, mit dem ich mich gerade viel beschäftige. Wenn man tiefer kommt, dann entkoppelt sich das wieder.
Ja.
Dann können wir wahrnehmen, dass die Lungenatmung in so einer Frequenz bleibt, auch von 8 bis 12 Mal pro Minute. Und der Kraniorhythmus aber sozusagen
langsamer wird.
Mehrfaches langsamer
wird. Ja. Aber am Anfang ist es, glaube ich, für alle, die das jetzt auch hören und vielleicht gerade gestartet haben oder überlegen, man hat nicht das erste Mal, wir fangen ja immer auch gerne an den Füßen an mit der Arbeit, gerade wenn man startet, man spürt es nicht sofort und man muss sich da erstmal selbst, finde ich, in einen meditativen Zustand begeben, um überhaupt auch sich dafür zu öffnen. So ging es mir. Ne? Also wenn ich zum Beispiel gestresst an einem Patienten gehe, hat das überhaupt gar keinen Sinn. Also ich muss mich selbst erstmal erden und runterbringen, bevor man arbeiten kann.
Und das Schöne bei dieser Arbeit ist ja, im Unterschied zu fast allen anderen Therapiemethoden, ich kann mich hier erstmal hinsetzen und die Füße in die Hand nehmen, an den Fersen und dann erstmal bei mir ankommen, bei meiner Mittellinie, bei meinem Atem und bei meiner inneren Präsenz, die Außenwelt außen vor lassen. Und das Tolle ist, ich komme bei mir an, ganz meditativ und mein Patient merkt auch schon,
spiegelt
dass hier
sich.
Was zur Ruhe kommt. Der spiegelt, ne, dieser Zustand spiegelt sich.
Total.
Wenn ich auf so eine weiche, sanfte, fokussierte Art in Kontakt gehe, bildet mein Patient und ich, wir bilden einfach ein gemeinsames
Energiesystem. Ja, genau.
Ne, das gleicht sich an und über meine Vorstellung und über mein zur Ruhe kommen, nehme ich den Patienten schon mit.
Das stimmt. Das stimmt. Und es ist ja auch wirklich, wenn man dann auch mehrere Patienten behandelt hat oder zum Beispiel, wenn man in der Ausbildung ist mit einer Gruppe, jeder ist auch anders unter den eigenen Händen. Und irgendwann, wenn man es dann aber spürt und dann auch die Veränderung vom Kraniosakralrhythmus, dann kann man es auch nicht mehr verwechseln. Aber man muss erstmal dahin kommen. Und es ist ganz normal, dass man erstmal ein paar Menschen unter den Händen haben muss.
Und der kraniosakrale Rhythmus wird immer so ein bisschen hochgehalten als wichtig, ne? Aber er ist nicht das Wichtigste.
Ja.
Das Wichtigste ist, Kontakt zu haben.
Ja.
Kontakt zu haben, Informationen zu kriegen, über Berührung sehen, ah, hier ist was kontrahiert, hier fängt was an, stärker zu pulsieren, genau. Hier schaufelt sich was frei und so weiter. Dieses In-Kontakt-Sein ist ein heilender Impuls schon an sich.
Ja, In-Kontakt-Sein
und es spüren. Ist wichtiger, als den Kranio-Rhythmus zu spüren.
Ja, genau, das ist man schon wieder zu technisch im Kopf.
Ja, ja, also es ist, im Grunde geht es wirklich um die Kunst
des Spürens.
Die Kunst des Spürens, ja. Die Kunst des Berührens.
Ja. Hast du in diesen ganzen Jahren irgendwie, wahrscheinlich hast du mehrere ganz krasse Erfahrungen gesammelt, aber gibt es so eine oder zwei, wo du sagst, das war irgendwie, da hast du es am meisten gespürt oder es gab am meisten Bewegung oder das ist dir jetzt noch im Kopf von so vielen Menschen, die du behandelt hast?
Die spannendsten Bewegungen waren, wenn ich mit jemand ganz tief gekommen bin und sozusagen das, was wir Longtide nennen, gespürt habe, so eine Ausdehnung, so ein Weitwerden, das wirklich fast eine Minute lang ist, es wird immer weiter, das lässt sich physikalisch gar nicht fassen, diese Ausdehnung, und dann kommt es wieder zurück und du bist in Kontakt damit und dann auf einmal fällt alles in eine Stille.
Mhm.
Ja, und das ist das, was wir mit dem paradoxen Begriff dynamische Stille beschreiben. Mhm. Dass es wirklich eine Stille ist, die sozusagen alles Potenzial in sich birgt. Also eine Stille, die lebendig ist, aus der eigentlich die Idee, eine Stille, aus der das Leben an sich entspringt.
Ja.
Das waren für mich immer die intensivsten Geschichte, mit jemandem da hinzukommen.
Ja.
Und man fühlt sich komplett anders, wenn man diese Reise mal geschafft hat.
Das glaube ich.
Das kriegt man in der Regel nicht bei den ersten Sitzungen hin.
Nee, da muss das System auch sich auch erstmal darauf einstellen.
Genau.
Aber je öfter man auch zu Kraniotherapie geht, desto schneller kommt man auch wieder in den Zustand, wo man das letzte Mal aufgehört hat.
Ja, und noch eine ganz interessante Geschichte, weil ich ja schon sehr lange mitarbeite, ist, ich habe manchmal Menschen behandelt vor ein paar Jahren, 10, 15, 20 Sitzungen. Dann kamen die jahrelang nicht, haben auch keine anderen Kraniobehandlungen bekommen. Und die kommen wieder her
und
die fühlen
da.
Sich an. Der Körper geht sofort in einen tiefen Entspannungsmodus. Ja. Und das ist natürlich was ich toll finde, weil das zeigt mir, dass diese Art der Behandlung sich sozusagen ins Gewebe oder ins Energiesystem oder in was immer einschreibt und nicht einfach nach ein paar Wochen wieder verschwindet.
Ja. Es wurde gemerkt und es konnte Körper, wieder abgespult werden.
Ja. Ja, genauso wie der Körper sich im Negativen ein Trauma einschreibt, ist das sozusagen eine positive Einschreibung, wenn dann wieder diese Art von Berührung kommt, sagt er, oh Gott, jetzt müssen wir ja nichts mehr tun.
Ja, schön. Das stimmt. Bei mir war es, wir hatten die Behandlung, wir hatten da gerade Kopfarbeit. Ne? Also haben ganz viel mit dem Schädel, mit den Schädelknochen und vor allem auch mit dem Keilbein gearbeitet. Und es war Keilbeinarbeit und ich wusste noch, du hast es der Gruppe vorgeführt und ich lag hier, das ist jetzt auch schon, weiß nicht, die 3 Jahre her. Und dann hast du Keilarbeit gemacht und es hat plötzlich so laut gekracht in meinem Kopf. Und dann habe ich die Augen aufgemacht. Und du hast mich auch angeguckt und dann habe ich auch gedacht, was war das? Jetzt bin ich irgendwie wieder ausgerichtet. Das verschiebt sich dann leider auch ab und zu wieder. Aber gerade diese Kopfarbeit, das ist so ein Goldstück.
Ja, im Grunde ist es auch ein Mysterium, was hier passiert. Wir sind in einer doppelten Bewegung. Das heißt, einerseits orientieren wir uns, soweit es irgendwie geht, an anatomischen Fakten, an Physiologie, wie der Körper funktioniert. Und dann gibt es aber eine Seite und letztlich auch stecken da auch spirituelle Konzepte dahinter, wo es um Entgrenzung geht, wo es um eine Wahrnehmung geht, die sozusagen unser individuelles Sein auch überschreitet und uns eigentlich im Grunde auch mit größeren Kräften wieder verbindet.
Ja.
Das ist das, was man als Oberbegriff als kraniosakrale Biodynamik begreift. Und das ist jetzt wiederum ganz, ganz spannend, weil sozusagen derjenige, der diese Arbeit wirklich initiiert hat und sehr gefördert hat, war ein Osteopath, der hieß James Chalice, der ist vor kurzem gestorben. Mhm. Der hat diese Kranio-Ebene wieder ganz stark in der Osteopathie verankert.
Mhm. Ja.
und hat auch uns sehr inspiriert mit seinen Schriften und seinen Vorträgen.
Die Biodynamik war auch bei mir das, wo ich zuerst so gedacht habe, so naja, ob das meine Art von Arbeit ist, na, ob das meins ist. Und als wir dann aber die Kopfarbeit gemacht haben und ich selbst gespürt habe, habe ich erst gemerkt, wie toll man das einfach auch mit seiner eigenen Behandlung verbinden kann. Und es gibt ja Therapeuten, die arbeiten nur biodynamisch. Ne? Es gibt auch welche, die arbeiten ganz wenig. Wie ist es bei dir? Je nachdem, oder?
Ich habe einfach ein breites Spektrum an Patienten und deshalb brauche ich auch ein breites Spektrum an Möglichkeiten. Und für mich ist im Grunde, aber durch die biodynamische Arbeit haben Manipulationen und Techniken einen anderen Stellenwert gekriegt, nämlich einen geringeren. Ja. Das heißt, wenn ich manipuliere und Techniken mache, mache ich das, um einen Zugang zu kriegen zu einer Ebene, wo sozusagen Heilung als Effekt von wiedererwachten Selbstregulationsmechanismen stattfindet.
Genau, dass sich Dinge selbst lösen, ne? Dass dann eine Bewegung reinkommt.
Genau. Mhm. Und ich habe da ein schönes Zitat gefunden von dem James Challis, wie er sozusagen die kraniosakrale Biodynamik beschreibt.
Ah, okay.
Also ich zitiere, kraniosakrale Biodynamik dreht sich nicht darum, spezifische Techniken bei spezifischen Krankheiten zur Anwendung zu bringen, sondern darum, ein Individuum über den Kontakt zur Ebene der Ganzheit zu behandeln. Für uns geht es darum, Zugang zu bekommen zu unterschiedlichen Ebenen von Ganzheit. Vieles lässt sich zeigen im Modell eines Baums. Alle Methoden und Techniken, die wir anwenden, entsprechen den Ästen des Baums. Es ist allgemein üblich, die Äste kennenzulernen, aber wir gehen darüber hinaus und wollen auch den Baum als Ganzes kennenlernen und den Samen, aus dem der Baum hervorgegangen ist.
Ja, das ist schön. Auch schön, dass es übersetzt, ne? Und trotzdem so schön, das Zitat.
Habe ich jetzt selber übersetzt, weil es diesen Text nicht auf Deutsch gab.
Ich wollte gerade sagen, es war immer alles in Englisch, ja.
Ich denke, es ist mir einigermaßen gelungen.
Ja, total. Sehr schön. Und du hast vorhin schon die Duramata und den Liquor angesprochen. Und die Duramata, du hast uns mal erzählt, dass du selbst schon mal einen in der Hand hattest.
Ja, ich habe meinen Anatomiekurs mitgemacht. Da durften nur mit 14 Teilnehmern, hatten wir zwei Leichen.
Ja.
Und das Spannendste war für mich tatsächlich, nachdem ich da schon jahrelang mitgearbeitet habe, mal wirklich so eine Duramata anzufassen. Und die hat wirklich eine Konsistenz wie ein dünner Gartenschlauch.
Ja.
Das ist eine richtig zugfeste, starkes Gewebe.
Mhm.
Ja? Während die inneren Hirnhäute, da gibt es noch zwei, die sozusagen dann den Liquor in sich führen, die Arachnoidea, die Spinnwebshaut und die Pia Mater, die weiche Mutter, die direkt um das Nervensystem rum ist, das sind dann ganz filigrane, weiche Gebilde.
Mhm.
Aber die Dura Mater, und der Name ist grandios, ne?
Ja.
Die harte Mutter hat in unserer Erfahrung, in unserer Aufgabe, die Medizin macht sich über sowas ja keine Gedanken, auch wirklich die Aufgabe, Stress vom Zentralnervensystem fernzuhalten.
Ja.
Und deshalb nimmt sie den Stress auf sich.
Mhm.
Und wenn wir spüren können, wie die Dura Mater mit ihr in den Zustand kommt, wo sie ihren Stress wieder loslässt, ist das
Länge
wirklich...
In den Zug, ja.
Es geht, man spürt es richtig, wenn man mit der Dura Mater, die durch den Wirbelkanal zieht, arbeitet und da lösen sich Spannungen und du hast eine Hand am Kreuzbein und die andere an der Halswirbelsäule zum Beispiel. Es ist ein Gefühl, als ob es dir deine Hände auseinander. Was heißt, als ob es schiebt dir auf einer feinen Ebene richtig die Hände auseinander, weil die Dura, wenn sie Spannung löst, wieder länger wird.
Ja.
Und das hat immer Rückwirkungen auf die Rückenmuskulatur, auf die Wirbelsäule, auf die Durchblutung und auf alles.
Und du hast damals dann, du hast gesagt, du bist dann an der Heilpraktikerschule und du hast damals dann deinen Heilpraktiker gemacht, weil Kraniosakraltherapie zählt ja auch zu den Naturheilverfahren. Osteopathen müssen ja auch den Heilpraktiker machen. Wie lange bist du jetzt schon Heilpraktiker?
Seit 1992.
Wow.
Ja, 1993 habe ich meine erste Praxis aufgemacht.
1993?
Ja.
Bin ich geboren?
Ja. Stimmt, du bist ja erst 93 geboren.
Da bin ich geboren. Das ist irre. Und wie hat sich, was ist, wenn du jetzt schaust, damals, als du die Praxis aufgemacht hast und jetzt, wie hat sich Kraniosakraltherapie verändert?
Die hat sich natürlich ganz stark dadurch verändert, dass diese sogenannte kraniosakrale Biodynamik das alles sehr beeinflusst hat. Mhm. Wir haben also, ich habe die Ausbildung, die ich damals gemacht habe, die hat auch auf dem Ablätscher-Prinzip basiert.
Ja.
Und das war eigentlich ein Protokoll. Am Anfang der Arbeit stand das sogenannte Ablätscher-10-Schritte-Protokoll. Mhm. Da hat man einfach 10 Dinge nacheinander gemacht. Mhm. Von der Grobidee her mache ich das heute noch, nämlich an den Füßen anzufangen, dann zu gucken, dass man Spannungen im Rumpfbereich löst, das Becken freikriegt, ja, die Kommunikation zum Kopf hin, ne? Mhm. Ganz viel, ganz zentraler Punkt bei uns ist die Lösung vom Atlas, vom, ja, ersten Halswirbel, ja, weil das wirklich die Kopf-Körper-Kommunikation freisetzt. Aber das war ein relativ starres Protokoll, was man erstmal gelernt hat, mhm, und dann noch weitere Sachen, die man machen kann. Und das waren alles sozusagen sanfte Manipulationen. Mhm. Und durch dieses Konzept, durch diese konzeptuelle biodynamische Arbeit ist einfach viel mehr dazugekommen, wirklich in so einer meditativen Präsenz jemand in Kontakt zu nehmen und einfach zu halten.
Ja.
Und zu schauen, im Grunde fasziniert zu beobachten, was sich alles löst, dadurch, dass du jemand diesen Raum,
ja,
hältst.
Ja. Und die Möglichkeiten sind ja wirklich gigantisch. Also selbst wenn man sagt, man geht in die Richtung Traumaarbeit, ne, das ist ja auch...
Wir haben auch es gibt spezielle Möglichkeiten, wie man aus kraniosakraler, ja, Perspektive Traumaarbeit macht.
Ja.
Das hat sich auch extrem verändert, weil früher, als ich angefangen habe zu lernen, da war identisch Traumaarbeit. Kraniosakral nannte sich damals Somato-Emotional Release, mhm, hat Ablätscher entwickelt, sozusagen aus einer Mischung aus kraniosakralen Techniken und Ansätzen aus der humanistischen Psychotherapie.
Ja.
Und damals, es war noch eine Zeit, als auch sozusagen die Bioenergetik noch einen anderen Stellenwert hatte, das heißt, wo eigentlich noch mehr mit harten Techniken gearbeitet, ja, wurde und auch gerne gepusht wurde.
Ja.
Und wenn ich mich zurückerinnere an meine Ausbildung in Somato Emotional Release, da wurden erstmal abends, am ersten Abend die Knöpfe gedrückt, damit die Leute, ja, so emotional etwas in heftige Zustände, mhm, kommen, damit man was zu bearbeiten,
mhm,
hat. Ne? Und das hat sich komplett verändert.
Ja.
Unter anderem hat sich das verändert durch den Einfluss von dem Peter Levine mit seiner Traumaarbeit,
ja,
der einfach ganz stark darauf fokussiert, auf so einem schrittweisen Vorgehen, damit man den Organismus nicht überfordert und nicht in eine Retraumatisierung kommt. Weil wir haben früher, das muss man einfach sehen, wir haben teilweise retraumatisiert.
Ja.
Wir haben die Leute echt irgendwie gepusht.
Da reingestoßen, ja, ja, klar.
Es war aber eine Zeitqualität und die ist,
ja,
heute anders und,
ja,
ist nicht,
ja,
nur in der Kraniotherapie, sondern in allen Richtungen.
Selbst in der Psychotherapie.
In der Psychotherapie, ja, man geht weg von diesem,
genau,
Pushen.
Retraumatisieren, ja.
Und mehr auf so wirklich ein achtsames Wahrnehmen der eigenen Veränderungen.
Ja, ja, da kann man auch ganz viel mit arbeiten.
Und mit kraniosakralen Methoden kann man einfach sehr gut Traumaarbeit machen, weil wir diese bestimmte Berührungsqualität, ja, haben, wo ich sozusagen einerseits mit Blockaden oder mit Erstarrungen in Kontakt, mhm, gehen kann und gleichzeitig aber Sicherheit bieten.
Mhm.
Na, und der Aspekt, ja, von Sicherheit, da haben wir uns früher nicht drum gekümmert, der hat heute einen ganz hohen,
ja,
Stellenwert.
Ja.
Es geht darum, sichere Räume zu schaffen, weil für, ja, Öffnung und Veränderung, ja, auch gerade von traumatischen, ja, Geschichten, braucht man einen sicheren Raum.
Ja. Ja, ich sage auch immer, öffne keine Tür, die du nicht wieder schließen kannst, weil sonst kann der Patient nicht aus deiner Praxis raus.
Das ist ein schöner Spruch, der gefällt mir, ja.
Ne? Weil man dann immer auch, gerade wenn man vielleicht anfängt, ja, so motiviert ist und man möchte ja auch und man möchte, dass der Patient bearbeitet, gerade wenn man jetzt in dem Psychotherapie-Kontext ist, aber was man selbst nicht wieder schließen kann, das Loch, das sollte man niemals aufpopeln.
Ja, ich habe mich da auch wegentwickelt von,
ja,
diesem Spektakulären hin zu einer stillen Veränderung.
Ja.
Das, es hat nicht so viel Faszination, aber das Interessante ist, es ist auch nachhaltiger.
Ja.
Weil wenn jemand in so richtig in so Traumaerinnerungen geht und das ausagiert, auch körperlich, ja, das sind teilweise Erlebnisse, die fühlen sich erstmal unglaublich lösend an, aber weil das in so einer ganz anderen Welt stattfindet, schnappt es dann wieder zurück und verändert nicht so viel.
Ja.
Während wenn ich so langsam merke, oh, da löst sich was, so eine Schwere im Herzbereich wird weniger, und ich kann wieder besser durchatmen, dann lässt sich das viel mehr in seinen Normal-Alltagsmodus integrieren.
Absolut.
Und ja, machen. Man muss eben Schritt für Schritt machen.
Absolut.
Auch überhaupt diese Idee dieser Globallösung. Wir machen, wir lösen das Trauma, bumm, und alles
geheilt.
Ist
gut. Ja.
Geheilt. Hat sich leider als Illusion erwiesen.
Ja.
Funktioniert einfach
nicht. Nein, es funktioniert nicht, das stimmt. Was hast du denn in deiner Praxis für Patienten?
Ja, also mein Jüngster war 5 Tage alt und mein Ältester, glaube ich, 92. Es gibt, man kann total wunderbar mit Babys arbeiten, bis zum 6., 7., 8. Monat, ganz wunderbar. Mit manchen auch noch bis zum 12. Aber dann geht es in der Regel, also zumindest für mich, nicht mehr.
Ja.
Dann kann man wieder mit Kindern arbeiten, so in dem Moment, wo sie ansprechbar sind, kognitiv was verstehen, so ab Einschulung bis kurz vor Pubertät. Pubertät gibt es in Ausnahmefällen auch. Es gibt ja immer welche, ne, die da.
Kommt drauf an, wie die Pubertät verläuft.
Wie die Pubertät verläuft, aber in der Regel arbeite ich nicht mit Pubertierenden.
Ja.
Mit Kindern vor der Pubertät, super. Ne? Also da, die sind ansprechbar und die, wenn die zugänglich sind, wenn man einmal den Kontakt macht, da fallen die einfach in die Arme.
Ja.
Ne? Und das ist, und dann so nach der Pubertät kann man dann mit allen arbeiten.
Ja. Und hast du auch Schwangere?
Ja. Schwangerenarbeit ist was ganz Tolles. Da müssen wir die Position verändern, weil so ab dem 5. Monat sollte man nicht mehr zu lange auf dem Rücken liegen. Das tut einfach auf den Vena Cava, den Becken nicht gut.
Ja.
Und da arbeitet man dann in Seitenlage. Das ist ganz schön. Also macht man einfach so schön Betten, dass der Kopf gut abgestimmt ist, und Knie zwischen den Kissen. Und dann macht man das Ganze so in der Seitenposition, was ich dann wirklich liebe bei Schwangerenbehandlung. Hand am Kopf der Mutter und Hand am Bauch und sozusagen die Kommunikation zwischen diesen zwei Lebewesen zu unterstützen. Ne?
Ja.
Das sind die Mütter auch immer ganz beglückt.
Ganz beseelt.
Ja, das ist eine ganz wunderbare Arbeit.
Ja. Und hast du auch viele Schmerzpatienten oder hast du irgendwie eine Patientengruppe, wo du sagst, da kommen echt viele mit?
Es ist tatsächlich,
bei dir ist wahrscheinlich ein buntes Potpourri.
Ein buntes Potpourri, aber tatsächlich, wenn ich mir überlege, die meisten kommen tatsächlich wegen Rückenschmerzen.
Ja.
Und das Schöne ist dann, im Idealfall läuft es dann so, dass diese Rückenschmerzgeschichten nach ein paar Sitzungen einigermaßen gut sind und dann aber so ein Interesse dran am Weiterarbeiten entstanden ist.
Ja.
Weil, und das ist ja einfach auch ein wunderbares Spektrum. Wir können wirklich physisch an Problemen arbeiten. Wir können auf einer Ebene von Selbsterforschung arbeiten. Wir können auf einer Ebene von Trauma arbeiten, von emotionaler Spannungslösung. Es ist einfach ein riesiges
Feld, Und zum Beispiel auch einfach mal, um runterzukommen. Ich weiß noch, ich war am Tag vor meiner Prüfung zum Beispiel auch bei dir und wir haben einfach nochmal auch den Kopf nochmal zur Ruhe gebracht und geschaut, dass dort alles so gelöst ist, dass man kein Blackout bekommt.
Ich würde mal sagen, ein Viertel bis ein Drittel meiner Patienten, die kommen, weil es für sie die beste Methode ist, die sie kennen, um mal aus ihrem Stress möglichst schnell runterzufahren.
Absolut. Absolut.
Ne? Und das ist auch ganz schön, einfach Leute, die nicht schwer krank sind, sondern die sagen, oh Gott, ich muss mal wieder hier zur Ruhe kommen. Ne?
Ja.
Und das ist natürlich auch eine sehr schöne Arbeit, wo ich einfach im Grunde nur da sitzen muss, präsent und gucken, dass das Nervensystem zur Ruhe kommt.
Genau. Das ist auch, wenn das Nervensystem einmal runtergefahren ist, das ist wunderschön danach.
Dann fühlt sich das Leben wieder anders.
Genau. Man weiß zwar nicht manchmal, wie man dann überhaupt nach Hause kommt, weil man so ein bisschen durch die Welt fliegt, aber das ist wunderschön. Genau.
Okay. Ja, das war auch noch ganz wichtig. Ne? Diese Arbeit, die ist teilweise, bringt die einen richtig vom Körper weg.
Ja.
Man vergisst ihn regelrecht.
Ja.
Aber für den Körper selber ist es insgesamt für den Organismus ein Erholungseffekt. Und wichtig, das mache ich eigentlich so gut wie mit jedem am Schluss, ein Grounding, eine Erdungsarbeit.
Ja.
Also am Schluss nochmal, da fasse ich auch ganz anders an.
Mhm.
Meistens berühre ich ja sehr sanft und eher fast ätherisch. Und am Schluss gehe ich nochmal richtig an die Füße, an die Knöchel und damit hier wieder eine Erinnerung an die physische Ebene und alles auf dem Boden stehen kommt.
Ja.
Damit die Leute nicht so
außer gerade nach langer Kopfarbeit.
Und vor allem, im Auto da sind.
Ja, nein, das stimmt. Und man merkt wirklich den Unterschied, finde ich. Also ob man wirklich dann wieder geerdet wurde oder ob man nach einer Kopfarbeit einfach aufsteht und denkt so, hui.
Ja, den Unterschied kennst du. Ne?
Ja, den kenne ich.
Der lässt sich manchmal in Ausbildungsgruppen nicht ganz vermeiden.
Da hat man so viel. Ja, aber da wirst du ja auch dauerhaft behandelt über immer die ganzen Wochenenden. Also das ist schon, energetisch ist das schon viel.
Ja.
Aber auch unglaubliche Erfahrungen.
Ja, aber das Tolle auch an diesen Ausbildungen ist ja, du wirst nicht mit Stoff überschwemmt.
Nein.
Sondern du übst und dadurch, dass du auch das auch mit dir dauernd geübt wird in etwas längeren Sequenzen, ist das meistens eine sehr erholsame Geschichte.
Und das finde ich so schön und wichtig auch, dass es eben nicht darum geht, viel Stoff in kurzer Zeit, sondern dass man wirklich ein Jahr lang hat, um auch, sag ich mal, die Grundkenntnisse überhaupt erst aufzubauen. Das sind ja Grundkenntnisse, die man in diesem Jahr erstmal lernt, um dann zu schauen, was vertiefe ich.
Ja, und ich habe auch schon bei vielen Leuten die Freude der Anatomie erweckt, weil manchmal kommt, ich habe ja teilweise, es ist auch gerade jetzt in den Gruppen, ist ein breites Spektrum, das sind wirklich auch teilweise Ärzte, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden, Masseure, Heilpraktiker.
Mhm.
Ne? Und es sind auch ein paar Leute bei, die es einfach für sich machen.
Ja, hatten wir auch in der Gruppe.
Mhm. Ja, und die haben meistens wenig Ahnung von Anatomie.
Ja.
Und Anatomie lernen für sich ist für die meisten eher so eine Abneigung. Aber wenn man Anatomie lernt, ganz spezifisch auf eine direkte Anwendung.
Weiß wofür.
Dann genau weiß, wofür man das wissen muss, dann hat es eine ganz andere Qualität. Und was ich eben im Unterricht auch mache, ich wollte es auch schon lange mal ein bisschen aufnehmen, habe ich immer noch nicht geschafft, ist so eine Art, ich nenne das innere Anatomie, wo man erstmal äußerlich Anatomieunterricht macht und dann die Augen schließt und das, was man sozusagen erklärt gekriegt hat, innerlich erstmal nachvollzieht.
Ne? Ja.
Wie fühlt es sich denn an, das Nervensystem wahrzunehmen, wie es quasi in der Hirn- und Rückenmarkflüssigkeit schwebt.
Ja.
Ja. Und das sind dann, ist auch eine Mischung, dann sind dann sehr tiefe innere Erfahrungen und gleichzeitig
lernt
eine Integration von anatomischem Wissen.
Ja, das stimmt. Ja, und das anatomische Wissen muss ja da sein, weil man sich ja sonst durch die Strukturen gar nicht durchdenken kann.
Genau.
Ne? Das stimmt.
Es ist sozusagen beides, es ist immer gleichzeitig Arbeit am Physischen, Arbeit am Energetischen, Arbeit am Emotionalen.
Ja.
Ne, das geht Hand in Hand und das ist eigentlich auch das, was die Qualität dieser Arbeit ausmacht.
Ja. Ich habe bei dir, glaube ich, das Training von 2017 zu 2018 gemacht, wenn es mich jetzt, nagel mich nicht fest, aber irgendwie so, genau, in dem Jahr hatte ich mich geheiratet, das war 2018, also irgendwie 2017 bis 2018. Und das war ja, bevor ich den Heilpraktiker gemacht habe. Ich habe ja quasi die Ausbildung, also das, was mich überhaupt dazu gebracht hätte oder hat, den Heilpraktiker zu machen, war ja Kraniosakraltherapie. Deswegen habe ich das vorher gemacht. Und ich war dann wirklich schon relativ gut in Anatomie und auch Neurologie, als ich dann den Heilpraktiker gemacht habe und dafür gelernt habe, durch die Kranioarbeit. Ja.
Ich habe es ja auch so rumgemacht. Also erst die Kranioausbildung und dann jetzt mache ich den Heilpraktiker, damit ich hier auch
damit man arbeiten darf,
ist ja so. Legal arbeiten darf.
Ganz genau. Ne? Würdest du dich nochmal für eine andere Therapieform entscheiden? Wir spulen mal zu 1993 zurück.
Ich bin total froh, dass ich das gefunden habe. Ich meine, wenn es ein bisschen anders gelaufen wäre, hätte ich eventuell zu der Zeit eine Osteopathie-Ausbildung angefangen.
Ja.
Das sind einfach dann die Zufälle des Lebens, was einem so gerade über den Weg läuft. Und das war einfach, ich hatte natürlich das Glück, dass ich richtig an der Stelle eingestiegen bin, als diese Kranio-Arbeit in Deutschland überhaupt erst ankam.
Ja.
Ne? Und da hatte ich natürlich auch gute Karten jetzt mit, dass ich schon nach 3-4 Jahren mit Ausbildungen angefangen habe, weil es gab einfach noch nicht so viele.
Ja, das stimmt. Ist auch absolut empfehlenswert für Berlin. Oder auch für, wenn man einfach, weil die Wochenenden, man kann ja auch herreisen, ne? Also wenn man eine Ausbildung sucht, kann ich euch Wolfgang ans Herz legen.
Kannst du, das ist schön, dass es dir so, bei dir so gut angekommen ist.
Ja. Ja.
Nein, das ist einfach auch, es verändert. Na, wenn du, wenn du diese Art, du nimmst anders wahr und du berührst anders.
Ja.
Das ist auch gerade zum Beispiel, ist ja auch, ne, wie Leute die Kranioarbeit, manche machen einfach richtig Kranioarbeit, andere integrieren es im Zusammenhang mit Massage oder mit anderen.
Ja, in ihrer Arbeit. Ja,
das ist total spannend, weil ich finde es immer, es ist, letztendlich kommt es darauf an, dass du das, was du lernst, dazu benutzt, um deinen eigenen Ausdruck zu kreieren.
Ja, letztendlich habe ich es angefangen, weil ich komme ja aus der Psychologie eigentlich und dachte halt eben, dass ich dadurch mit ein bisschen Körperarbeit eben noch mehr auch in die psychologische Richtung gehe und habe dann aber erst gemerkt, wie sehr ich doch auch den Körper an sich und die Physiologie so spannend finde, dass ich ja dann nochmal in die Richtung total abgedriftet bin.
Ja, und wir machen dann halt auch Sachen, die kann man eigentlich... Das kann man eigentlich fast keinem erklären, der sich da nicht auskennt. Ne? Zum Beispiel Traumaarbeit im embryonalen Raum.
Ja.
Wirklich reinzuspüren, ist da ein frühes Trauma.
Ja.
Und damit wirklich zu arbeiten. Und
ja, ich erinnere mich, dass wir ein Unwinding auch gemacht haben, auch auf Embryonalebene. Und das war, wo zwei Leute jeweils an einem gearbeitet haben. Und dann ging es um Bein und Fuß, Fuß-Unwinding. Und meine Füße wollten sich nach hinten drehen und haben wieder, also es war ganz irre. Und ich weiß noch, die Frauen, die meine Beine und meine Füße gehalten haben, die haben gedacht, oh Gott, was passiert mit den Füßen? Wo wollen die hin? Und das war ganz irre, weil zum Beispiel als ich auf die Welt kam, meine Füße waren nach hinten gedreht. Also die hatten einfach eine ganz andere Stellung. So sollten sie nicht sein, aber so war es. Und es war wirklich, sobald man auf diese Ebene gegangen sind, haben diese Füße was gemacht, was sie sonst im normalen Zustand überhaupt jetzt gar nicht könnten.
Ja, ne, das ist dann sozusagen, das ist was im Perinatal ist, also um die Geburt rum.
Genau.
Und da gibt es sozusagen verschiedene, die embryonale,
das Ganze,
der embryonale Fokus ist, wenn ganz früh was passiert ist, also noch in der Formwerdung. Und dann gibt es die, das sind meistens Unfälle oder sowas, im Fötalstadium, in der Fötuswelt.
Ja.
Und dann Dinge, die in
während einer
Geburtsproblematik zusammen. Das sind sozusagen wirklich drei verschiedene Ebenen. Ne?
Ja.
Und das Tolle ist, wir gehen davon aus, das ist ja alles in uns, unsere ganze Formwerdung ist in uns abgespeichert.
Ja, sonst wären wir nicht so geworden.
Ja, es hat auch mal, auch der James Challis hat mal auch so einen Satz gesagt, der für mich echt eine Offenbarung war, der gesagt, wenn ich jemand anfasse, dann spüre ich mehr den Embryo als die Anatomie.
Mhm.
Ja? Und es ist ja auch dieses Modell, was wir den Flüssigkeitskörper nennen, ist ja sozusagen ein Energiekörpermodell, der aber dem Rechnung trägt, dass wir, der Ursprung unseres biologischen Seins, wir sind aus einer Zelle entstanden, aus der weiblichen Eizelle, die eine im Verhältnis zu anderen Zellen absolut riesige Zelle ist.
Das stimmt.
Mit zwei Informationseinheiten drin.
Ja.
Hat mal jemand gesagt, so der Zellkern von einer Eizelle und die ganze Zelle ist ein Verhältnis wie ein Fußballstadion zu einem Fußball.
Stimmt. Ja.
Und das heißt, am Ursprung unseres Seins sind wir ein waberndes Flüssigkeitsfeld, was aber alle Informationen beinhaltet, um unsere Form zu werden.
Ja, stimmt.
Ne? Und insofern ist die befruchtete Eizelle eigentlich das Symbol der Ganzheit.
Ja.
Alles, sozusagen alles ist da, aber noch nichts differenziert, noch nichts geformt.
Ja.
Und die Idee mit diesem fluidalen Körper ist, dass wir diesen ursprünglichen, formlosen Körper eigentlich immer mit uns rumtragen und dass dieser formlose Körper eigentlich das Prinzip des Lebendigseins in sich trägt.
Mhm.
Und auch die Embryonalentwicklung, die ist ja auf den Tag getaktet.
Ja.
Man kann sagen, am 21. Tag nach der Konzeption finden wir den ersten Herzschlag.
Ja.
Und dann erst, wenn der Herzschlag kommt, dann kann erst das Größenwachstum stattfinden.
Ja.
Der erste Herzschlag, da ist der Embryo passt dann noch in einen Tropfen Wasser rein.
Ja.
Aber in dem Moment, wo das Herz anfängt zu pumpen und Sauerstoff und Nährstoffe in die Peripherie bringt, da fängt das Größenwachstum an.
Ja. Ja, schön. Schön. Was würdest du denn abschließend jetzt allen empfehlen, die sagen, ich interessiere mich für Kraniosakraltherapie, also jetzt zum Beispiel Heilpraktiker-Anwärtern oder auch ne, zum Beispiel jemand, der einfach sagt, ich möchte vielleicht auch das für mich lernen. Hast du irgendwie eine Buchempfehlung oder an wen sollte man sich wenden? Wo kann man gut Informationen sammeln?
Also prinzipiell empfehle ich immer noch allen Leuten, die sich dafür interessieren, dieses alte Buch von John Upledger, Auf den inneren Arzt hören,
ja, das
eine Einführung in die Kraniosakraltherapie.
Ja.
Als ich angefangen habe, war das das einzige Kraniobuch, was es auf Deutsch gab.
Okay.
In der Zwischenzeit gibt es ganz viele auch, aber die meisten eher für Fortgeschrittene. Ja. Aber das ist so,
als Einführung.
Es ist ein ganz wunderbares Buch, weil der Upledger einerseits seine Biografie mit den grundlegenden Fakten dieser Arbeit so erzählend darlegt. Hm. Und das liest sich einfach schon mal spannend.
Ja, das Buch habe ich meiner Mitarbeiterin Rebecca geschenkt und daraufhin hat sie ihre erste Behandlung gebucht, direkt bei einer Kraniosakraltherapeutin und sagt, das ist jetzt auch die Richtung, in die sie gehen möchte.
Ja.
Sehr schön, dann bedanke ich mich, dass du Gast warst.
Gerne.
Bei mir.
Hat mich sehr gefreut.
Ja, war ein schönes Gespräch und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, wann auch immer ihr diese Podcast-Folge hört. Und bis bald. Tschüss.